Ich habe mir Gedanken gemacht zu einem Bibeltext, der an das anschließt, was wir die letzten Tage sicher gehört und gelesen haben, nämlich die Geburt von Jesus. Es steht in Lukas 2, ab Vers 21. Ein Vers vorher wird erzählt, wie die Hirten dann wieder gegangen sind, Maria und Josef und Jesus zurücklassen und Gott gepriesen haben. Und dann in Vers 21 lesen wir, wie es weiterging. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ihr wisst ja sicher, dass unsere Tochter im August geboren ist. Und wenn man dann sein Kind so das erste Mal in den Händen hält, dann kann man vielleicht ein bisschen besser nachempfinden, wie, also zumindest geht es mir so, wie Josef und Maria sich da gefühlt haben, als Jesus dann auf der Welt war. Und wir lesen dann, was sie gemacht haben. Sie haben eben die Gesetze des Mose befolgt. Er wurde beschnitten am 8. Tag, und dann, nachdem diese Zeit der Unreinheit für die Frau vorüber war, haben sie ihn nach Jerusalem gebracht. Und ich habe ein paar Hintergrundinformationen einfach zu den Begebenheiten in diesem Text mitgebracht und noch ein paar Gedanken, was der Text für uns heute aussagt oder beinhaltet. Wir haben gelesen, er wurde Jesus genannt. Wer weiß, was Jesus eigentlich bedeutet, der Name? Genau, der Name Jesus bedeutet Gott rettet, also Jahwe rettet. Jahwe ist Rettung. Kommt aus dem Aramäischen oder Hebräischen. Und es ist der gleiche Name wie Josua oder Jeschua. Es ist nur die griechische Version davon. Und um diese Rettung geht's. Diese Rettung ist der Schlüssel zum Verständnis von dieser Begebenheit. Weil sowohl Simeon als auch Hanna, von denen wir gelesen haben, die haben eben erkannt, dass Jesus zum einen so heißt, aber dass es nicht nur ein Name ist, sondern dass es das ist, was er machen wird, dass er es ist, der diese Rettung bringt. Dass er es ist, durch den diese Rettung geschieht. Ohne ihn gäbe es diese Rettung nicht. Ich habe noch eine Frage an euch. Wer weiß, warum seine Eltern ein Opfer darbringen müssen? Ganz genau. Die müssen ihn auslösen. Das bedeutet, Gott hat eigentlich geboten, jede Erstgeburt soll ihm geweiht sein. Das heißt, muss geopfert werden. Alles, was das erste Mal aus dem Mutterschoß hervorkommt, soll Gott gehören. Das hat er geboten. Das gleiche für die Erstlingsfrüchte, die geerntet werden. Und so war das Gesetz für die Israeliten und sie haben auch vollzogen. Das heißt, wenn ein Tier zum ersten Mal geworfen hat, ein Junge gekriegt hat, das erste wurde geopfert. Und eigentlich hätte das auch für die Menschen gelten müssen. Ziemlich brutal. Aber für die Menschen hat Gott einen Ausweg daraus. Und er hat eben gesagt, auch für eure erstgeborenen Söhne müsst ihr Jahwe einen Ersatz geben. Und wenn dein Sohn dich künftig fragt, was das bedeutet, dann sollst du ihm sagen, Jahwe hat uns mit starker Hand aus dem Sklavenhaus von Ägypten herausgeführt. Denn als der Pharao sich weigerte, uns ziehen zu lassen, brachte Jahwe alle Erstgeborenen im Land Ägypten bei Mensch und Vieh um. Darum opfere ich Jahwe jede männliche Erstgeburt, aber meinen erstgeborenen Sohn löse ich durch ein Ersatzopfer aus. Das soll wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, denn Jahwe hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Das heißt, für die Kinder, für das erstgeborene Kind, das geboren wird, gibt es ein Ersatzopfer. Und das ist das, was jetzt Maria und Josef darbringen. Sie gehen nach Jerusalem und bringen dieses Ersatzopfer dar. Und es war den Israeliten vorgeschrieben als Erinnerung daran, dass sie eben gefangen waren in Ägypten, dass sie gelitten haben unter dem Pharao und dass Gott sie eben mit seiner starken Hand befreit hat und dass Gott bei den Ägyptern jede Erstgeburt umgebracht hat, aber die Israeliten eben verschont hat, die das Blut des Lammes an den Türpfosten hatten. Und es ist sehr bemerkenswert, dass für Jesus dieses Opfer dargebracht wird, denn er wäre eigentlich der Einzige, für den dieses Opfer nicht dargebracht werden muss. Aber er ist Gottes erst und einzig geborener Sohn. Er ist aber von der Maria geboren und seine Eltern befolgen dieses Gesetz. Und da sieht sich, dass sich das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, in Jesus erfüllt. Und dass für ihn dieses Opfer dargebracht wird, spiegelt sich dann wieder oder er findet seinen Höhepunkt dann darin, dass er später sich selbst als Ersatzopfer hingibt für die, die an ihn glauben. Und sein Tod am Kreuz war dann das letzte Opfer, das ultimative Opfer, das alle anderen Opfer ablöst und unnötig macht. Daran erkennen wir auch, dass Jesus wirklich wahrer Mensch geworden ist. Er ist nicht als Kind auf die Welt gekommen und die Regeln haben für ihn nicht gegolten, sondern das Gesetz wurde korrekt, ja, befolgt. Das heißt, seine Eltern gehen in den Tempel und im Tempel treffen sie auf Simeon. Und Simeon hat eine besondere Beziehung zu Gott, lesen wir. Der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte eine Verheißung. Er hatte die Verheißung, dass er noch vor seinem Tod den Christus des Herrn sehen wird. Jetzt müssen wir uns mal kurz mit dem Begriff Christus beschäftigen. Wer weiß von euch, was Christus eigentlich heißt? Genau, das wissen noch wahrscheinlich die meisten. Gesalbter. Und auf Hebräisch ist es Messias. Genau, es ist das gleiche Wort. Also Messias ist Hebräisch und Christus ist einfach nur die griechische Übersetzung. Aber was bedeutet Gesalbter? Ja, auserwählt und gesandt, das hängt damit zusammen, ja. Gesalbt Ja. Genau. Also diese Salbung hat mit Auserwählung zu tun, mit Sendung, mit der Bestimmung eben und mit Gott weihen, genau. Und das hat aber alles ein Ziel, einen Zweck. Also man wird gesalbt für ein Amt, sage ich mal, für ein Ziel, ein Amt auszuüben, ein Amt auszufüllen. Und genau wie richtig gesagt wurde, es wurden Könige gesalbt, es wurden Priester gesalbt, es wurden Propheten gesalbt. Und Salben bedeutet ja jetzt mal eigentlich eincremen, einschmieren mit Salbe, aber es ist eben das Symbol, für das das steht. Also äußerlich ist es dieses Zeichen dieser Salbung mit Öl, aber es ist eben ein Symbol für was. Jemand wird gesalbt und dieses Öl, das dann auf sein Haupt kommt, das ist dann die äußere Bestätigung, das ist die Einsetzung, die Anerkennung des Amtes, damit wird die Autorität ausgedrückt, dass ja, das jetzt wirklich so ist, dass diese Person, die gesalbt wird, eben eingesetzt wird für dieses Amt oder bestimmt ist für dieses Amt. Und dieses Salböl ist auch, oder Öl generell in der Bibel, ist auch oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Und es wird ja Jesus in den Tempel gebracht zur Beschneidung. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgucken in die Geschichte, dann gab es ja den Tempel nicht schon immer, sondern der hatte Vorläufer. Ganz am Anfang gab es irgendwann dieses Zelt, das Zelt der Begegnung, in dem Mose war, in dem Josua war, wo Gott mit denen geredet hat. Das wurde dann später ausgebaut, größer gemacht, schöner gemacht. Und dann wurden da ja verschiedene Geräte reingestellt, die eben dem Gottesdienst dienen sollten. Und all diese Dinge wurden dann auch mit Salböl gesalbt. Also es ist das gleiche Wort, die Stiftshütte wurde mit Salböl gesalbt und die Gefäße da drin und Geräte und so weiter wurde auch mit diesem Öl gesalbt. Das heißt, dieses Konzept von dem Gesalbten, das war den Juden sehr wohl bekannt, das ist nichts Neues für die. Man denkt immer so, wieso fragt hier Jesus, oder wieso steht hier, dass er den Christus des Herrn sehen wird, weil da denkt man so, okay, was weiß, der ist doch Jude, was weiß denn der von Christus, aber dieses, oder von dem Gesalbten, aber dieses Konzept, dass es einen Gesalbten gibt oder dass gesalbt wird, das war den Juden sehr, sehr gut bekannt. Und das war den Juden als ein Gesalbter versprochen und sie haben geglaubt, dass es diesen Gesalbten gibt, sie haben geglaubt, dass er kommt, sie haben an einen Christus geglaubt. Und sie warten ja immer noch drauf, dass er kommt, weil sie glauben nicht, dass Jesus dieser Christus ist. Das erklärt auch an einer anderen Stelle, da unterhält sich ja Jesus mit den Juden und fragt sie, was denkt ihr über den Christus, wessen Sohn ist er und so weiter. Da denkt man sich so, hey, das ist er doch selber, warum fragt er sie, wer ist der Christus, weil das ist er ja selber. Klar, das wissen wir und glauben wir, aber für die Juden ist es getrennt. Für die Juden gibt es einen Christus, auf den sie warten. Und dann kommt einer daher und behauptet quasi, er sei es. Aber natürlich als Christen glauben wir, dass Jesus dieser Gesalbte ist. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass Jesus alle drei Rollen erfüllt, die wir vorher genannt haben. Er ist König, er ist Priester und er ist Prophet. Also, und er ist daher ja in vielfacher Hinsicht gesalbt. Er ist der König, weil er der einzig wahre König sein soll, der schon herrscht und irgendwann seine Herrschaft dann auch wirklich sichtbar machen wird, für jeden sichtbar antreten wird. Er ist Prophet, weil er den Willen und das Wort Gottes seinem Volk verkündigt, also er redet von Gott zu seinem Volk. Und er ist ein Priester, weil er der Mittler ist zwischen seinem Volk und Gott. Er stellt sich dazwischen zu ihrer Rettung. Und wir lesen ja auch von Jesus, dass am Anfang im Johannesevangelium, dass Johannes dann beschreibt, wie er sieht, dass der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Das ist dieses Symbol oder diese, ist auch eine Art Salbung. Das Salböl war eben das Symbol. Und hier sehen wir, dass dann das, wofür das eigentlich steht, passiert. Der Heilige Geist kommt herab. Und Simeon hat es gekannt, wir haben ja gelesen, er hatte diese Verheißung, dass er nicht sterben wird, bevor er den Christus des Herrn, also den Christus, den Gesalbten Gottes, den Gesalbten des Herrn sehen wird. Und als Jesus kommt, dieses Kind, da erkennt er, dieser Kind ist das Dieser Kind ist der Christus. Dieses Kind ist der Messias. Der ist der, durch den Heil und Rettung kommt. Und durch den Heiligen Geist hat er dann was gesagt. Er hat gesagt, dieses Kind wird zur Rettung für Menschen aus Israel und aus anderen Nationen. Und er knüpft damit an ein Versprechen an, das Gott über 1000 Jahre vorher dem Abraham gegeben hat. Nämlich, durch Abraham sollten alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das heißt, die Rettung ist nicht nur für die Juden bestimmt, sondern auch aus allen anderen Ländern werden Menschen an Jesus glauben und durch ihn gerettet werden. Und er sagt noch was anderes. Er sagt, dass viele Menschen ihm widersprechen und ihm nicht glauben werden. Und das sehen wir ja leider auch, dass das wahr ist. Und er hat auch schon ganz am Anfang, Jesus war noch wenige Wochen alt, hat er Jesu schmerzhaften und leiderfüllten Tod vorausgesagt. Er hat zu Maria gesagt, deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Und wir wissen ja, dass Maria dann später dabei war, als Jesus gekreuzigt wurde. Und ich denke, diese Beschreibung passt sehr gut auf das, was sie gefühlt haben muss. Dass sie dann sieht, wie ihr eigener Sohn an diesem Kreuz leidet und stirbt. Und dann macht Simeon auch was Besonderes. Er nimmt dieses Kind in seine Arme. Er hat erkannt, es ist vom gleichen Wesen wie der Heilige Geist, der in ihm war. Und er hat eine Beziehung aufgebaut. In die Arme nehmen bedeutet ja, eine Beziehung aufbauen. Damit drücke ich was aus, damit drücke ich aus, ich möchte nahe bei dir sein, ich möchte in deiner Nähe sein, ich will dich in meinen Händen halten, ich will dich greifen, nicht loslassen. Und das ist diese Beziehung. Simeon wollte den Urheber der Rettung nicht nur sehen und von ihm reden, sondern er wollte ihn wirklich in einer Beziehung mit ihm leben und hat ihn dann in die Hände genommen, in die Arme genommen. Viel mehr kann man mit so einem Kleinkind auch nicht machen. Das war jetzt also ein paar Gedanken über den Rettergott und die Beziehung zu dem Rettergott, was Simeon da drin erkannt hat. Und dann haben wir ja noch die Hanna. Also Simeon steht für die Beziehung und Hanna ist für mich so ein Symbol für den Dienst an Gott. Das eine die Beziehung und das andere ist eben der Dienst. Und von ihr lesen wir, dass sie eine Prophetin war, also auch von Gott geredet hat, Gottes Willen verkündet hat und ihr Lebenslauf wird vorgestellt. Sie war erst Jungfrau, dann war sie 7 Jahre verheiratet und dann seitdem war sie Witwe und jetzt ist sie 84 Jahre alt. Und ich glaube, viel wichtiger als dieser Lebenslauf ist ihre Lebensgestaltung, weil es heißt hier, sie diente Gott täglich Tag und Nacht mit Fasten und mit Flehen. Und auch sie lobt Gott und erzählt von Gott allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Die Juden warteten ja auf einen Erlöser, der sie irgendwie äußerlich frei macht von der Fremdherrschaft der Römer, der ja ihre Nation wieder frei macht. Es ist aber ein himmlischer Erlöser, der von der Herrschaft der Sünde und von dem Zorn Gottes befreit. Das ist viel, viel mehr, als die Juden zu hoffen wagten. Die Juden haben auch eher auf einen Erlöser gewartet, der ja, sie aus ihrem Lebenslauf erlöst. Aber Jesus ist ein Erlöser, der ja, die Lebensgestaltung erlöst. Zum Schluss will ich noch ein paar Punkte ausführen, was ich glaube, dass dieser Bibeltext mit uns zu tun hat. Ich habe es ja vorher schon gesagt, jeder von uns braucht dieses Ersatzopfer. Wir können es uns nicht leisten, mit leeren Händen vor Gott zu erscheinen. Das hat Gott auch geboten. Er hat gesagt, man soll nicht leer vor meinem Angesicht erscheinen. Aber wenn wir uns mal ehrlich betrachten, dann müssen wir feststellen, wir haben nichts zu bringen. Es gibt nichts, was wir Gott bringen können. Die Schlachtopfer, die Gott im Alten Testament angeordnet hat, die mussten immer wieder gebracht werden, weil sie nicht gereicht haben. Sie waren nicht gut genug. Sie haben nicht lang genug gewirkt, sage ich mal. Sie waren nicht endgültig wirksam. Deswegen mussten sie immer und immer wieder wiederholt werden. Und wie es in Ägypten mit dem Erstgeborenen war, so ist es auch mit uns. Entweder haben wir einen Ersatz, dieses Passahlamm, das an unserer Stelle stirbt und sein Blut ist an unseren Türen angebracht, oder wir sind dem Zorn und dem Verderben Gottes ausgeliefert, der die Macht hat, Körper und Seele in die Hölle zu werfen. Das heißt, wir brauchen dieses Ersatzopfer, um überhaupt mit Gott in Beziehung treten zu können. Und das ist das, was Jesus eben gemacht hat. Er hat sich als Opfer selbst dargebracht. Er ist dieses Ersatzopfer. Wir haben jetzt gelesen, für ihn wurde dieses Ersatzopfer gebracht von seinen Eltern, aber er ist dieses Ersatzopfer, der sich hingegeben hat, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Und das ist unsere einzige Chance, indem wir eben sein Opfer, sein Blut, sein Sterben, sein Leiden für uns in Anspruch nehmen, indem wir sagen, ja, bitte verschaff mir Frieden mit Gott. Und wenn das jemand macht, wenn jemand an Jesus glaubt, dann wird sich sein Leben verändern. Und oft wird einmal versucht, es schmackhaft zu machen und die Vorteile aufgezählt, was alles besser wird, wenn man mit Jesus lebt. Aber oft wird auch verschwiegen, was es eigentlich bedeutet, denn es bedeutet, dass nicht mehr wir in unserem Leben bestimmen, sondern Jesus. Es gibt einen Bibelvers, der am Jahreswechsel immer zitiert wird, aus unerfindlichen Gründen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Steht 2. Korintherbrief 5, Vers 17. Und es hat mit dem Jahreswechsel absolut nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ein Mensch von der Herrschaft der Finsternis eingeht in die Herrschaft des Lichts. Dass ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt und seinem Zorn eigentlich ausgesetzt war, dass der das Opfer von Jesus für sich in Anspruch nimmt, dass er versöhnt wird, dass sein alter Mensch weggetan wird, dass der vergeht und dass er einen neuen inneren Menschen bekommt, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt erlebt. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist die innere Erneuerung durch den Heiligen Geist, wenn jemand gläubig wird an Jesus Christus. Und das heißt, ich muss sterben, mein alter Mensch muss sterben, ich muss sterben und Jesus muss in mir leben. Und das hat auch mit Selbstverleugnung zu tun. Die Juden hatten ja das Gebot, alles Männliche zu beschneiden. Am Geschlechtsteil ein Stück Fleisch abzuschneiden. Und auch das ist ein Bild, ein Symbol für die echte Beschneidung, nämlich die Beschneidung des Herzens. Das ist die Beschneidung des Egos, das ist die Beschneidung, ja, im Endeffekt der Sünde in uns. In Kolosser 2, Vers 11 steht, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Das ist auch oft, ja, an anderen Stellen von der Beschneidung des Herzens zu lesen. Und diese Beschneidung ist oft viel, viel schmerzhafter als die körperliche Beschneidung, weil sie eben an unser Inneres geht. Und jetzt wissen wir das alles. Vieles davon ist euch bestimmt auch nicht neu. Aber das ist der Grund, warum Jesus an Weihnachten oder warum wir uns daran erinnern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Weil Jesus auf die Welt gekommen ist, um diese Möglichkeit zu bieten, um diese Rettung zu ermöglichen, um diese Rettung durchzuführen, um diese Rettung zu vollbringen. Und er wird nochmal kommen. Und ich habe mir dieses Jahr viele Gedanken gemacht über Advent und eigentlich leben wir ja ständig im Advent. Eigentlich leben wir im Advent, seit Eva im Paradies versprochen wurde, dass eben ihr Same die Schlange überwinden wird. Seitdem warten wir ja darauf, dass das wirklich passiert. Natürlich am Kreuz ist es passiert. Und wir warten darauf, dass es endgültig vollendet wird und wir dann mit unserem Herrn vereint sind und dass Jesus eben kommt und sich alles erfüllt, wovon wir dann lesen. Aber das heißt, wir warten auf die Ankunft des Herrn. Und Jesus hat sehr, sehr viel davon geredet, wie man diese Zeit des Wartens verbringen soll. Und ein Stichwort, das da immer genannt wird, ist Vorbereitung. Wir sollen vorbereitet sein auf die Ankunft, auf seine Ankunft. Und die einzige Art, wie man wirklich vorbereitet sein kann auf diese Ankunft von Jesus, ist eben dieses Angebot anzunehmen, der Rettung für sich in Anspruch zu nehmen und Jesus nachzufolgen und ihn wirken lassen an dem eigenen Herzen, ihn wirken lassen in sich selber und vielleicht gar nicht so auf andere schauen und sehen, wo der andere vielleicht Arbeit vor sich hat, wo das Herz des anderen beschnitten werden muss, wo man denkt, oh, da hat Gott aber ein ganzes Stück Arbeit noch vor sich an dem und dem, sondern wirklich in sein eigenes Herz zu gucken und sich freuen über das, was Jesus eben in einem wirkt, in dieser Heiligung kann man es auch nennen, und sich auch dazu gebrauchen lassen und hingeben und sich von Jesus verändern lassen. Das ist der wahre Advent, dass man Jesus bereitsteht als Werkzeug, dass man sich von Jesus verändern lässt und dass man eben wartet und bereit ist, wenn er kommt. Das heißt, er kommt und niemand wird es erwarten. Deswegen muss man immer dafür bereit sein. Genau, so viel von mir heute zu diesem Bibeltext. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch daraus mitnehmen. Und ich würde zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns erlöst hast. Und ich möchte dir danken, dass du in uns wirkst und dass du in uns dein Werk vollbringst, dass du uns immer mehr verwandelst in dein Bild. Und ich bitte dich, dass wir uns ja bereitwillig dir hingeben, dass wir uns von dir gebrauchen lassen, dass wir uns von dir verändern lassen. Ich bitte dich, dass du uns vorbereitest, ein Leben zu leben und eine Herzenshaltung zu haben, dass wir uns freuen können auf dein zweites Kommen, dass wir uns freuen können auf deine Wiederkunft. So wie der Simon sich gefreut hat, dich zu sehen und so wie die Hanna sich gefreut hat, dich zu sehen. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir wirklich voll und ganz vertrauen dürfen, dass du ja deine ganzen Zusagen einhältst und wahr machst, dass kein einziges Wort davon vergehen wird, sondern dass du treu bist. Danke, Jesus, für deine große Gnade, dass du überhaupt zu uns gekommen bist. Hilf uns, das wirklich wertzuschätzen und hilf uns auch, das anderen begreiflich zu machen, anderen davon zu erzählen. Und ich bitte, Jesus, dass wir erleben dürfen, dass noch viele, viele, viele Menschen, die noch nicht bereit sind, dass sie anfangen, sich bereit zu machen auf deine Wiederkunft. Amen.